Gnade von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe Gottes und Gemeinschaft vom Heiligen Geist sei mit euch allen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Wir wollen miteinander Gottesdienst feiern. Wir wollen uns ausrichten auf unseren grossen Gott. Uns vor Augen führen, wer er ist und was er kann. Wir beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dürfen wir gemeint sein. Danke dir, dürfen wir uns versammeln, dürfen wir von deinem Wort hören, dich anbeten. Du, Jesus, bist unser Herr und unser Leiter. Hilf uns immer wieder, uns auf dich auszurichten und unsere Hoffnung auf dich zu setzen. Amen.
Ich lese aus Jeremia 17, die Vers 5 bis 13. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und will nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wie ein Rebhuhn, das sich über Eier setzt, die es nicht gelegt hat, so ist, wer Unrecht gut sammelt, denn mitten im Leben muss er davon und zuletzt steht er als Narr da. Aber die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn. Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden, und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Ich lese aus dem Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten.
Ich lese den Predigttext im Kolosserbrief, Kapitel 2, Verse 6 und 7. Der Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolosse: Ihr habt also den Messias Jesus anfangs als den Herrn empfangen. Demgemäß solltet ihr euer Leben unter seiner Herrschaft führen. Bleibt in ihm verwurzelt. Baut weiter auf ihm auf. Ich meine damit, bleibt im Glauben gefestigt, so wie ihr darin unterwiesen wurdet, und seid über das Maß hinaus dankbar. Paulus schrieb sie Brief, während er im Gefängnis in Ephesus sitzt. Er ist für die Verkündigung vom Evangelium unter Arrest gestellt worden. Und er hört von dieser Gemeinde in Kolossä und er hört, dass man sich Sorgen machen muss um die Gemeinde. Denn in Kolossä grassiert anscheinend eine Irrlehre. Eine Irrlehre, wo Jesus vom Thron stoßt und nicht mehr so wichtig erscheinen. In der Fachliteratur steht amix, die Herausforderungen der Gemeinde mit der KI, abgekürzt für kolosseische Irrlehre. Ja, ist fast wieder zeitgemäss modern, auch wenn die Literatur schon ein bisschen älter ist. Der Paulus kennt die Gemeinde nicht. Er war nie dort auf seiner Reise und hat es auch nicht selber gegründet. Damit er sich am Anfang vom Brief vorgestellt, ihnen gesagt, wie sehr dass er für sie betet und wie sehr dass es ihn freut, dass er leiden dafür, dass das Evangelium die Runde macht. Er betont die Verbundenheit zwischen ihm und der Gemeinde. Sie sind verbunden miteinander durch die Liebe zu Christus und durch den Heiligen Geist, der ihnen gegeben ist. Und um ihnen zu zeigen, wie gut er sie kennt, zitiert er am Anfang ein frühchristliches Lied über Jesus, das in dieser Gemeinde gesungen wurde. Ein Lied, das Jesus als Herr über den ganzen Kosmos präsentiert hat. Und er sagt den Kolosser: Ich, Paulus, ich bin der Heidemissionarschlachthin. Ich habe ein besonderes Herzensanliegen für euch, für eure Gemeinde. Und so schreibt er in diesem zweiten Kapitel: Ich kämpfe für euch. Ich kämpfe für euch, damit ihr Jesus könnt treu bleiben. Nach dieser Einleitung kommen die zwei Versen, die wir vorhin gehört haben. Und er erinnert sich daran, an ihren Beginn vom Glaubensweg. Vielleicht erinnern sich manche auch noch von euch, wie sie zum ersten Mal mit dem christlichen Glauben in Kontakt kamen. Für die Kolosser war es nicht ein christliches Aufwachsen, wie für viele von uns, sondern ein Unbekannter, ein gewisser Epaphras, ist in der Stadt aufgetaucht und hat gesagt, dass es sich nicht lohnt, den römischen Kaiser anzubeten oder irgendwelche Statuen, sondern dass allein Christus Retter ist für alle Menschen. Und der Paulus schreibt so schön, sie hätten den Herr empfangen. Und das Wort, das hier gebraucht wird, das stammt aus der jüdisch-rabbinischen Verwendung. Und das meint, dass wenn ein Rabbiner den anderen überzeugt hat von seiner Lehrmeinung, dann hat der andere die Lehrmeinung empfangen. Wie er ein Geschenk bekommen und hat von diesem Augenblick nachher die Lehrmeinung übernommen und probiert, auch nach deren zu leben. Und die Gemeinde in Kolossä hat nicht einfach nur ein Dogma angenommen, sondern sie haben Jesus persönlich angenommen. Sie sagen, der jüdische Jesus aus dem unbekannten Dorf Nazareth, den erachten wir jetzt als den König vom Universum. Das ist ein Paradigmenwechsel für die Leute aus Kolossä. Weg von den Göttern, weg vom Kaiser, hin zum jüdischen Wanderprediger. Und der Paulus fordert Kolosser auf, jetzt auch Konsequenzen zu ziehen aus dieser Entscheidung. Demgemäß soll euer Leben unter seiner Herrschaft geführt werden. Christliches Leben hat Konsequenzen. Christliches Leben ist sichtbar anders als unchristliches. In der damaligen Zeit war das noch besser sichtbar, weil ja alle anderen in der Öffentlichkeit sich Götzen anbeten. Für Paulus ist das, was die Kolosser durchlaufen haben, vergleichbar mit einem Wechsel auf dem Thron, mit einem Herrschaftswechsel. Man kann sich das so vorstellen, im Herzen von jedem Menschen steht ein Thron. Und bei den meisten Menschen sitzt auf diesem Thron ein grosses Ego. Das ist griechisch für ich, ich. Und das grosse Ego hat ein Lieblingsgebet. Das heisst, ich, mich, meine mir. Herr, segne diese vier. Und Menschen, die das Ego auf dem Thron haben, die können ein wunderbares Leben führen, wenn man es von außen betrachtet. Was der Paulus jetzt meint, wenn man Jesus annimmt, ist, dass das Ego vom Thron gestoßen wird und der Platz für Jesus geräumt wird. Die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, wird dann für den Menschen zum Vorbild. Er richtet sich nach den Lehren aus der Bergpredigt, wo am Schluss die Worte kommen, die Martin vorhin vorgelesen hat. Wer die Worte von Jesus ernst nimmt, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Ein Mensch, der Jesus auf seinem Thron hat, der fragt sich bei allen Entscheidungen im Leben, was würde jetzt Jesus als gut betrachten? Und da geht es nicht nur bei der Ausübung von frommen Pflichten, sondern beim Umgang mit dem Nachbar, beim Handling von Geld, in der Art und Weise, wie man über Menschen redet und der Art und Weise, wie man Ehe und Familie lebt. Der Thron von Jesus ist nicht für einen Sonntagmorgen reserviert, sondern für das ganze Leben. Und um diesen Punkt zu verdeutlichen, umschreibt Paulus seine Aussage mit zwei bildhaften Vergleichen. Die eine Metapher ist aus der Welt von der Land und die andere aus der Welt von der Bauwirtschaft. Und er schreibt den Kolosser, bleibt in Jesus verwurzelt. Das Wort, das hier im Griechischen steht, heisst wörtlich übersetzt, lasst Jesus Wurzeln schlagen. Ich habe mir ein bisschen überlegt, was eine Pflanze braucht, um Wurzeln zu schlagen. Sie braucht Platz. Es muss ein Boden da sein, der genug Platz bietet für Wurzeln. Irgendjemand muss Wasser rum sein. Entweder es von oben her oder unten in der Tiefe. Und die Pflanze muss am Licht stehen, damit sie aus dem Sonnenlicht Energie ziehen kann, wo sie damit ihre Wurzeln bilden kann. Und eine Pflanze ist am Anfang, wenn sie nach dem Keimen noch klein und fein ist, sehr anfällig. Die meisten von diesen Pflanzen bei uns daheim sterben in diesem Stadium. Ich weiß auch nicht wieso. Und Paulus sagt ihnen, so wie eine kleine Pflanze Aufsicht braucht und Fürsorge, so sollt ihr jetzt euren Glauben behandeln. Gebt ihnen besondere Fürsorge. Gebt ihm viel Raum. Gebt euch ab mit anderen Christen. Hört auf Gottes Wort. So könnte man das verstehen, mit Wasser, Licht und Raum geben. Dass man ein Setting schafft, wo der Glaube gestärkt wird. Dass sich mit Menschen umgibt, wo der Glaube wichtig ist. Und dass man Sachen macht, die einem Gott näher bringen. Dazu gehört besonders etwas. Wenn der Boden nämlich schon besetzt ist durch eine andere Pflanze, dann wird es schwierig mit Wurzeln schlagen. Und da spielt der Paulus sicher schon auf die KI an, auf die kolossäische Irrlehre, wo eben dem Christus der Platz strittig machen will. Duldet keine Konkurrenz neben Christus. Setzt allein auf ihn. Die zweite Metapher schlägt in die gleiche Kerbe. Es heisst, baut auf ihm auf. Wörtlich heisst das Wort, dass man auf etwas, wo bereits besteht, weiterbauen. Es kommt aus der Bauwirtschaft und wird eigentlich ab dann benutzt, wenn das Fundament fertig ist und man anfängt, Wände, Räume und ein Dach drauf zu stellen. Der Paulus benutzt hier eine Gegenwartform, was ganz klar macht, dass der Bauprozess noch im Gang ist. Und ich vermute mal, er ist auch 2000 Jahre später noch im Gang. Aufbauen auf Jesus ist nie fertig. Wer auf dem Fundament aufbaut, das geleitet ist, auch der trägt viel Verantwortung. Denn auf einem geraden Fundament kann man schräg bauen. Doch was der Paulus vor allem sagen will, ist, dass das Fundament schon gut ist. Das Fundament, das gelegt ist in Christus, benötigt keinen Neubau. Das muss man nicht rausreißen und etwas anderes ersetzen. Sondern auf diesem Fundament sollen die Kolosser treu weitermachen. Denn es hat sich bis jetzt bewährt. Beide Bilder haben die gleiche Botschaft. Bleibt bei dem Jesus. Bleibt gefestigt im Glauben, so wie ihr seid unterrichtet worden. Und auch nicht jetzt Bezug auf die Verkündigung durch Epaphras. Das, was der unbekannte Mann, wir kennen ihn nur aus dieser einen Quelle, was er den Kolossen erzählt hat, das sollen sie ernst nehmen und mit dem weitermachen. Und auch wir tun uns heute gut daran, auf diesen Fundament weiterzubauen, wo gelegt sind. Es ist nicht nötig, dass man als Kirche oder als Gemeinde auf jeden neuen theologischen Zug aufkumpelt, nur weil der gerade hype und in ist. Neu heisst nämlich nicht immer besser. Und in theologischen Fragen oft sogar schlechter. Und der Paulus schließt seine Worte ab mit: Seid dankbar. Seid dankbar. Für den Paulus ist Dankbarkeit ein notwendiges Element von einer gottgefälligen Lebensführung. So steht es auch in der Literatur. Eine gottgefällige Lebensführung bedingt Dankbarkeit. Ein Mann, der so viel gelitten hat wie der Paulus und immer noch dankbar ist, das ist schon außergewöhnlich. Aber wofür sollen wir denn alles dankbar sein? Für die Familie? Ist schön, eine Grundheit dafür. Gute Freunde? Ja, kann man dankbar sein. Sichere Arbeitsstelle, Essen, Trinken, Sicherheit, Regen, Reichtum. Es ist gut und recht, wenn man für all diese Sachen dankbar ist. Denn wir wissen auch aus der psychologischen Forschung, dass Dankbarkeit glücklicher macht als Unzufriedenheit. Doch an Paulus gehen all die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das habe ich fast gesagt, am allerwertesten vorbei, aber ja, es trifft ziemlich gut. Paulus hat auf Familie verzichtet. Paulus hat auf Freunde verzichtet. Paulus hat auf eine feste Arbeitsstelle verzichtet. Hat oft Hunger und Durst gelitten. Hat nie in Sicherheit gelebt. Und war arm wie eine Killermaus. Für was war er denn dankbar? Für was soll man denn dankbar sein aus der Sicht von Paulus? Der Kontext lässt nur eine Antwort zu tun. Für das Fundament, das gelegt ist. Für die Errettung, die Christus ermöglicht hat am Kreuz auf Golgatha. Dafür, dass Gott ist Mensch geworden und uns errettet aus der Macht und der Knechtschaft der Sünde. Für das sollen Christen Kolosse dankbar sein. Und das können auch wir uns zu Herzen nehmen. Denn auch wenn wir alle anderen Luxus haben, gibt es doch nichts, was wichtiger ist als das Fundament, das gelegt ist in Christus. Und auf das Fundament sollen wir aufbauen. Und in das Fundament hinein sollen wir Jesus feste Wurzeln schlagen. Amen.